Ja, bevor ich mit euch das Wort teile, möchte ich euch noch Grüße übermitteln vom weiten Togo. Ich war die letzte Woche in Togo. Einige von euch haben das mitbekommen oder ihr habt auch vielleicht auf dem WhatsApp-Status bei mir die Bilder gesehen. Jetzt haben mich die Leute gefragt, hast du schöne Ferien gehabt? Nun, es waren keine Ferien. Ich weiß nicht, wie du Ferien verbringst, aber mein Programm war voll, das wusste ich schon zu Beginn an. Morgens 3 Stunden Teaching, am Abend 3 Stunden Teaching und am Nachmittag vorbereiten. Also mein Tag war sehr gut ausgefüllt, aber ich habe es genossen. Es war so ein Segen, dort zu sein. Nach 3 Jahren Unterbruch, Corona-bedingt, konnte ich ja nicht mehr gehen. Und es war einfach toll zu sehen, wie Gott seine Gemeinde baut. Auch in der Abwesenheit, wo du manchmal halt nicht alles mitbekommst, Gott baut sein Reich, er baut seine Gemeinde. Das war wirklich sichtbar physisch, aber auch im Geist. Ich habe ja auch dann die verschiedenen Gemeinden besucht und nicht nur gesehen, ja, da hat es neue Leute da oder die Gemeinden sind gewachsen, sondern einfach auch geistlich, da war eine neue Reife da. Das habe ich bis dahin noch so nicht gesehen. Nicht nur ein neuer Hunger nach Jesus, sondern eine neue, vertiefte Reife auch im geistlichen Leben der Menschen. Und das als Pastor suchst du genau das. Nicht das Äußere, wow, das sieht so gut aus. Aber Leben, die sich verändern, Leben, wo du merkst, wow, da ist der Heilige Geist am Wirken, da gedeiht Frucht. Das ist so toll zu sehen. Auch die verschiedenen Projekte auch wieder mal zu besuchen. Nicht nur sind die Bäume auf der Farm gewachsen und Früchte gedeihen, das ist wunderbar, ist wichtig, auch als Einnahmequelle, sondern auch in den anderen Bereichen, wo die Gemeinde ja verschiedene Arbeitszweige am Aufbauen ist. Das wächst, es gedeiht. Manchmal mit Rückschlägen, wie überall im Leben, aber es ist einfach ein Riesensegen, das auch so miterleben zu dürfen, wie auch den Menschen ganzheitlich geholfen wird. Das ist immer auch ein Anliegen im Dienst, im Missionsdienst, dass es eben nicht nur irgendwo geistlich, sondern dass im praktischen Leben der Menschen der Glaube auch Veränderung bringt und zum Wohlbefinden der Menschen beiträgt. Und das war ja wirklich für mich ein Highlight, so diese Woche. Und nochmals liebe Grüße von der Gemeinde, auch an euch alle, die ja, mit auch vielleicht Roger persönlich oder auch der Gemeinde im Gebet mit dabei sind und diese Arbeit auch mittragen. Ja, jetzt sind wir hier und Gott baut sein Reich hier, wie er auch sein Reich in Togo baut. Aber er baut sein Reich hier in unserer Mitte. Bist du Teil von dem, was Gott hier bei uns baut? Möchtest du Teil von dem sein? Ich schon, oder? Ich möchte Teil von überall, wo ich meine Füße hintreten lasse, möchte ich Teil von Gottes Reich, nicht nur das bin ich so oder so, aber ich möchte Teil von dem sein, was Gott tut. Und das ist begeisternd. Ja, wir sind im Geist verbunden, wir können im Geist auch einstehen. Und ja, diese Sendschreiben, die wir momentan miteinander anschauen, ich glaube wirklich, dass es ja, nicht nur so ein bisschen nostalgisch, ja, vor 2000 Jahren hat es da so 7 Gemeinden gehabt, die irgendwo ihre Herausforderungen und schönen Seiten hatten, sondern ich glaube wirklich, diese Botschaft der Sendschreiben für die Kirche heute im 21. Jahrhundert sehr relevant ist. Wir können natürlich da ein bisschen wegschauen und sagen, oh, das betrifft mich nicht, aber wenn ich so mich mit diesen Themen befasse, die uns da entgegenkommen, merke ich, hey, das ist absolut relevant für mein persönliches Leben, was da die Botschaft und die Botschaften auch beinhalten. Wir starten heute mit dem 5. Schreiben und wir machen so eine Rundreise. Und es ist spannend, im wahrsten Sinne des Wortes macht Jesus eine Rundreise. Wenn du schaust, wie Jesus diese Gemeinden anschreibt oder wie er unter diesen Gemeinden wirkt, dann geht er umher. Wir haben zu Beginn in der Offenbarung 1 diese Vision, die Johannes bekommt, wo er Jesus inmitten dieser Gemeindelandschaft auch sieht. Er steht inmitten dieser Gemeinden. Und so offenbart er sich diesen verschiedenen Gemeinden. als eben der Gott, der unter ihnen ist, eben nicht irgendwo fern, sondern Gott ist unter ihnen. Und hast du gewusst, dass Jesus heute Morgen auch unter uns ist? Glaubst du das? Weil sonst gehe ich lieber nach Hause. Nein, ganz ehrlich, wenn Jesus nicht unter uns ist, dann können wir zusammenpacken. Dann feiern wir einfach Religion. Aber ich bin nicht daran interessiert, mit euch Religion zu feiern, sondern den lebendigen Gott. Und der lebendige Gott offenbart sich uns, wie auch hier in den Sendschreiben, als der, der unter seiner Braut sich befindet. Der Bräutigam ist präsent unter seiner Braut und er geht umher. Und das ist spannend. Jesus ging ja in Galiläa umher und besuchte die verschiedenen Gemeinden und er geht umher und er fängt an, schau mal auf die Landkarte. Er fing an in Ephesus, dann geht er nach Smyrna, nach Pergamon. Was ist die nächste Station auf diesem Rundweg? Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Er geht umher, nicht wild mal da, sondern er strategisch auch, oder? Jesus kannte diese Gemeinden, obwohl er sie nicht gegründet hat, aber er wusste, wo sie waren und er geht umher und offenbart sich nun diesen Gemeinden. Und nach der Reise in Thyatira kommt er nach Sardes. Und heute geht es um die Gemeinde in Sardes. Diese Gemeinde liegt etwa 50 Kilometer unterhalb von Thyatira. Sein Name, ja, ein Zungenbrecher. Ha? Und Jesus hat dieser Gemeinde in Sardes eine bestimmte Botschaft. Und ich möchte euch ein paar Hintergründe über diese Gemeinde in Sardes geben. Diese Gemeinde in Sardes, sie war nicht wie zum Beispiel Ephesus oder auch Smyrna, Pergamon. Das waren wirtschaftlich, kulturell stark geprägte Städte, die auch zum Teil im Bezirk so Hauptorte waren. Die Gemeinde, die in Sardes war, das war eben nicht ein Ort oder nicht eine Stadt, die überall bekannt war. Sie hatte einmal eine Blütezeit. Sie war bekannt für ihre Woll- und Farbindustrie, also die Färbereien, die dann auch die Stoffe färbten. Das war so das Hauptbusiness in dieser Gemeinde und auch in der Stadt. Die Menschen lebten von dem. Aber diese Blütezeit, diese wirtschaftliche Blütezeit, als Jesus sich der Gemeinde offenbart, sie war vergangen. Und was blieb, war Nostalgie. Warst du auch schon mal so in einer Stadt? Ich mag mich so an ein, zwei Städte erinnern. Das ist einfach schön nostalgisch. Da hast du das Gefühl, ja, da bist du zurück in den 40er oder 50er, 60er Jahren. Und so war diese Stadt natürlich, als Johannes die Offenbarung bekommt, so im Jahr 90, war sie natürlich nicht in den 40er oder 50er Jahren, aber sie war ja, ein bisschen zurückgeblieben. Die Entwicklung, wie in den anderen Städten, hat hier in Sardes nicht stattgefunden. Und was sich eingeschlichen hat im Leben dieser Stadt, war so diese Laissez-faire-Atmosphäre. Man könnte jetzt sagen, das ist doch toll, so einfach so, hey cool, so Laissez-faire, so ein bisschen easy life, oder? Das war so die Atmosphäre, die geprägt war, aber es war eben nicht so easy life Mentalität, sondern es war ein apathisches Verhalten, ein Umfeld, das geprägt war von Apathie, von irgendwo auch so abgestumpft sein. Das prägte die Stadt, es prägte die geistliche Atmosphäre. Und was denkst du, wenn du in einem Umfeld bist, wo eben so apathisch, ja, hey, easy, whatever, oder? Was passiert mit den Menschen, die dort leben, und was passiert mit der Gemeinde, die inmitten solch einer Atmosphäre war? Was passiert dort? Was denkst du? Lesen wir mal den Text, was Jesus an der Gemeinde hier sagt. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der, die die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht funktioniert. von meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Die Gemeinde in Sardes war eine der zwei Gemeinden in diesen sieben Sendschreibgemeinden, wo Jesus nicht mit einer Lobhymne beginnt. Wäre eigentlich toll, oder? Wenn Jesus sagt, hey, so toll, ihr steht gegen das ein, ihr steht gegen das ein. Aber nein, er geht gerade zum Punkt drüber, was er eben in der Gemeinde wahrnimmt. Und das ist ja noch speziell, was hier auch für Diskrepanzen sich eröffnen. Die Gemeinde, sie hatte einen Ruf, lebendig zu sein. Aber Jesus nimmt die Gemeinde nicht als lebendig wahr, sondern er nimmt sie als eine Gemeinde wahr, die dem Tod geweiht ist. Also das ist ein ziemlich krasser Gegensatz, findest du nicht auch? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Menschen sagen, hey, geh mal in diese Gemeinde, geh mal in diese Church, hey, da fackelt es richtig, oder? Da ist Leben, oder? Das war der Ruf der Gemeinde in Sardes. Wahrscheinlich in diesem Gemeindeverbund. Die Gemeinden, die kannten sich, oder? Die hatten auch Verbindungen miteinander. Und da hatte diese Gemeinde diesen Ruf, hey, da musst du mal hin, mach mal einen Wochenendausflug, oder? Von Smyrna, geh mal nach Sardes und lass dich da beglücken, segnen von der Lebendigkeit. Das war der Ruf, der die Gemeinde prägte. Wir wissen nicht, woher der Ruf kam, ob es die Anfangszeit war oder ob der Ruf tatsächlich in der Gegenwart der Gemeinde so angehängt ist. Das wissen wir nicht. Aber tatsächlich war die Gemeinde in dem bestätigt, wir sind eine lebendige Gemeinde, Halleluja! Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, wie definierst du Lebendigkeit? Bestimmt haben wir alle schon mal uns Gedanken gemacht, was lebendig ist. Was ist deine Definition von Lebendigkeit? Wie definierst du eine lebendige Gemeinde, wie eben Sardes sich definierte? Was ist für dich Lebendigkeit? Ich könnte jetzt sagen, ich war in Afrika, da ist, da ist Tanz und Feier und da ist laut, oder? Hatte einen Hörschaden nachher, aber hatte ich schon vorher, aber hat sich bestärkt, oder? Das ist lebendig, oder? Ja, also ich liebe es übrigens, aber ist das lebendig? Ist das ein Anzeichen von Lebendigkeit? Oder was definiert Lebendigkeit? Wie definierte die Gemeinde in Sardes ihre Lebendigkeit? Das ist eine wichtige Frage. Eine sehr entscheidende Frage. Was ist lebendig im geistlichen Sinne? Ich glaube, wahrscheinlich waren da eben Definitionen da, Ansichten, eben Lebendigkeit, etwas Äußeres, oder? Äußere Lebendigkeit. Das können wir je nach Personentyp lieben, oder? So ein bisschen eben fatzig, oder? Lebendig, laut. Und andere denken, nein, das bin nicht ich. Ich habe es gern ein bisschen ehrwürdig, still, das ist mir mein Stil. Aber das ist rein äußerlich. Das ist deine Präferenz. Das ist, wie Menschen es je nach Typ, nach Hintergrund eben praktizieren und lieben, oder? Aber Lebendigkeit, das ist hier ein Schlüssel, dass wir verstehen, was lebendig ist. Wenn Jesus sagt, hey, rein äußerlich sehe ich euch als eben nicht eine lebendige Gemeinde, oder rein äußerlich seid ihr vielleicht lebendig, aber das, was geistlich in eurem Gemeindeleben abgeht, ist nicht lebendig. Sondern ich sehe, dass die Apathie, jetzt kommen wir zurück auch zur Kultur der Stadt, zum Geist, der auch über dieser Stadt sich ausbreitete, dieser apathische Geist von eben Nostalgie, es war mal schön, aber jetzt ist es halt nicht mehr so und jetzt schauen wir einfach mal, die Mauern sind im wahrsten Sinne in der Gemeinde und auch im physischen Sardes gefallen. Die Gemeinde hat ihre Mauern eben nicht nur niedergerissen im Guten, sondern hat sich geöffnet auch für diesen Geist, diesen auch Eindringling, der die Gemeinde eben vom Leben in den Tod hineinnahm. Das war das, was in dieser Stadt passiert und abgelaufen ist. Um nochmals zurückzukommen, wieso sagt Jesus, können wir sagen, aber Jesus, du bist schon ein bisschen hart mit dieser Gemeinde, oder? Also ist vielleicht das härteste Sendschreiben, wenn du jetzt rein äußerlich schaust, ja, ist schon brutal, oder? Wenn du der Gemeinde sagst, aber ihr seid tot, oder? Jesus könnte das nicht ein bisschen, ja, ein bisschen liebevoller sagen. Aber weißt du, Jesus ist liebevoll. Weil wenn er es nicht sagen würde, schau mal, wenn jemand am Abgrund ist und der dahinter dir sagt, hey, ist schon gut, geh einfach mal weiter, oder? Es kommt schon gut. Wäre das liebevoll? Möchtest du, dass das jemand dir sagt, wenn du am Abgrund bist, schon gut, hey, kein Problem, hey, easy peasy, oder? Nein, dann möchtest du doch, dass jemand einen Ring auswirft, hey, Freund, es ist 11:55. Und diese Sirene, kannst du die Sirene hören? Haben wir gedacht, eigentlich wäre es jetzt gut, wenn wir so eine Sirene hören, oder? Vielleicht können wir der Stadt sagen, die soll mal die Sirenen da ein bisschen tönen lassen, oder? Weil solch eine Sirene lässt Jesus hier abspielen. Es ist die Alarmsirene. Weil er eben möchte, dass die Gemeinde ins Leben zurückkommt. Gott ist ein Gott der Lebendigen, des Lebens und nicht ein Gott des Todes. Und er will nicht, dass die Gemeinde, dass die Gemeindeglieder weiterhin eben auf diesem Pfad sich befinden und immer mehr ins Abseits kommen, weil viele waren schon in diesem Zustand, in diesem apathischen Zustand von, hey, ist mir eigentlich alles egal. Whatever, oder? Und wie passierte das? Nun, das ist die wichtige Frage. Wie kam es, weil die Gemeinde war ja nicht immer so drauf, oder? Wie kam es, dass von diesem, würde ich mal sagen, durchaus, wie bei den meisten Gemeinden, die in dieser Zeit auch gegründet worden sind, eine Begeisterung, da war das Herz offen und dann auf einmal so schleichend, oder? So dieser schleichende Prozess von immer mehr, ja, sich entfernen. Und es hat damit zu tun, dass die Gemeinde nicht mehr am Baum des Lebens war, am Weinstock angegliedert war. Weil woher kommt das Leben? Woher kommen wir zurück zur Frage, woher kommt Lebendigkeit? Nun, ich laufe in Gefahr, wenn ich jemanden, der einfach laut ist und Halleluja schreit, jedes Mal sage, das ist ein lebendiger Nachfolger von Jesus. Das kann sein, kann aber auch nicht sein. Einverstanden? Lebendigkeit hat mit dem zu tun, wie du mit dem Leben verbunden bist. Ob du am Weinstock angeschlossen bist, dort kommt Lebendigkeit her. Dort kommt das Leben, dort kommt der Saft. Jesus sagt es in Johannes 15 in diesem wunderbaren Bild. Ja, wenn du nicht am Weinstock, wenn die Rebe nicht am Weinstock angeschlossen ist, angebunden ist, kommt kein Leben. Und du wirst keine Frucht bringen. Die Gemeinde brauchte keine Frucht mehr. Also wenn du tot bist, bringst du keine Frucht mehr. Du kannst nur Frucht bringen, wenn du am Leben bist, oder? Und das war der Zustand. Sie waren eben nicht mehr am Leben. Der Baum, wie im Psalm 1, die Wurzel des Baumes war eben nicht mehr im Wasser drin, sondern sie war im Wein drin. Und wenn deine Wurzel im Wein drin ist, weißt du, was dann passiert? Was passiert, wenn deine Wurzel im Wein ist? Irgendwann geht der Baum kaputt. Gieß mal deinen schönen Apfelbaum zu Hause mit Wein. Weißt du, was passiert? Wahrscheinlich den ersten Trunk, der wird er überstehen, oder? Und wenn dir dann die zweite Flasche an die schöne Wurzel des Apfelbaums, wir haben... Ja, solch einen Baum gehabt. Es gibt ihn nicht mehr. Er ist abgestorben. Hab zu viel Wein an die Wurzeln geleert. Nein, wenn der Baum kein Wasser mehr bekommt, oder eben nicht Wasser, das Segen bringt, dann irgendwann ist eine Frage der Zeit. Und das war das Problem in dieser apathischen Situation der Gemeinde. Ihre Wurzeln waren nicht am Weinstock, wo das Lebenswasser herkommt, sondern ihre Wurzeln waren wahrscheinlich im Weinglas. Ja, die hatten guten Wein dort. In allem, hey, laissez-faire, lasst uns das Leben genießen und so, bis nach, whatever, morgen ist ja auch noch ein Tag, oder? Das war so die Haltung. Und da entsteht kein geistliches Leben. Damit meint Jesus nicht, hey, sondern nicht Partys feiern, absolut, sondern wir. Die Frage ist, wie? Die Frage ist, sind wir eingebunden, sind wir angebunden an diesem Lebensbaum? Und Jesus ruft hier die Gemeinde, es ist ein Weckruf, so ein Sirenengeheule hier, wie eigentlich in keiner der anderen Gemeinden. Die hatten auch ihre Herausforderungen, absolut. Und Jesus bringt auch natürlich die Bestätigungen, aber auch was so die nächsten Schritte für die Gemeinde sind. Aber hier ist wirklich, hey Leute, jetzt ist es dran. Wartet nicht bis morgen, sondern wachet auf, kehrt um, zurück, weil eben, er sagt sie auch, hey, ihr habt das Evangelium mal mit Freude angenommen. Ihr habt mal eine Zeit gehabt als Gemeinde, wo ihr nicht in dieser Apathie verfallen seid, sondern wo ihr noch on fire wart, wo ihr noch begeistert wart von Jesus. Ist jemand hier, der begeistert ist von Jesus? Sind wir wirklich begeistert? Äußerlich oder auch am Baum angebunden? Bist du am Baum? Ist deine Wurzeln im Königreich, im König Jesus eingebunden? Oder wo sind deine Wurzeln eingebunden? Weil nur so wirst du Leben haben und Leben bringen. Nur so werden wir Frucht bringen. Und Jesus ruft diese Gemeinde. Und das ist der Challenge, wirklich. Wir können jetzt sagen, oh, hey, was seid ihr nur für Nachfolger? Aber weißt du, wir dürfen nicht vergessen, unter was für einem Geist diese Gemeinde stand. Wenn du ein bisschen die Hintergründe kennst, dieser Atmosphäre in Sardes, es ist so einfach. Als ich in Afrika war, da ist es anders als hier. Das ist nicht richtig oder falsch, aber es ist anders. Es ist eine andere, nicht nur andere Kultur, sondern auch eine andere geistliche Atmosphäre. Und du kommst unter diese andere geistliche Atmosphäre. In gewissen Dingen sind gewisse Dinge einfacher zu tun und andere Dinge sind schwerer zu tun. Das ist dasselbe hier. Aber die Frage ist, kommen wir unter welchen Geist? Und diese Gemeinde, sie wahrscheinlich unbewusst, wer würde das bewusst tun? Sie kam eben nicht unter den Geist des Herrn, sondern sie kam unter den Geist der damaligen Kultur und des auch Reichs der Finsternis, die sich eben auch, dass dieses Reich sich ausbreitete. Der Feind hat überall verschiedene Strategien. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Wenn wir die Sendschreiben studieren, sehen wir, wie der Feind eben unterschiedliche Strategien hat, um zu zerstören. Und Jesus deckt diese auf. Das ist so gut, dass Jesus aufdeckt. Bist du froh, dass Jesus aufdeckt? Oder möchtest du lieber, oh, dann ist es unangenehm. Lieber, Jesus, komm, lassen wir den Deckel drüber, oder? Ist es gut, wenn Jesus aufdeckt? Kann ich einen Amen hören? Ja. Meinst du es wirklich? Es ist gut, wenn Jesus aufdeckt, weil es dient zum Segen. Wenn Jesus nicht aufdeckt, dann wird es irgendwann Zerstörung bringen, die nicht mehr reparabel ist. Und Jesus deckt hier auf, was die Strategie des Feindes ist. Und er tut es aus Liebe, nicht mit dem Zeigefinger und mit Verdammnis, nein. Er tut es aus Liebe und Barmherzigkeit, weil er seine Gemeinde liebt, weil er sie zum Leben zurückführen will. Er sagt, hey Leute, komm, jetzt ist der Tag, macht euch auf, kommt zurück. So dass ihr eben nicht, kennt ihr das Gleichnis der törichten Jungfrauen in Matthäus 25? Das Gleichnis spiegelt, was Jesus hier der Gemeinde sagt. Die Jungfrauen, sie waren, hey, eben so apathisch, laissez-faire, so easy peasy. Ah, der Bräutigam, er kommt, okay. So wie wenn der Alex an seinem Hochzeit kürzlich sagt, ja, hey, meine Liebe, Nadine, ich komme dann schon irgendwann. warte mal in der schönen Kapelle, oder? Und ich komme dann, ja, genau, mit den Kumpels einen trinken, oder? Dann mal schauen, oder? Kommt meistens nicht so gut, oder? Sicherlich nicht für die Hochzeit, oder? Aber auch nicht für die Hochzeit des Lamms. Die Hochzeit des Lamms, das ist ja das Thema eigentlich in der Offenbarung, das sich durch die ganze Offenbarung hindurchzieht. Hast du es gewusst? Das Kernthema der Offenbarung ist die Bereitschaft und das Bereitwerden für die große Hochzeit. Es zieht sich wie ein roter Faden von Anfang bis Schluss durch die Offenbarung. Und das widerspiegelt sich hier. Hey Leute, der Bräutigam wartet auf euch. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für das Leben? Seid ihr bereit für die Hochzeit? Seid ihr bereit für den Tag? Oder seid ihr immer noch an der Party und vergesst, hey, er wartet. Er wartet in seinem Heiligtum auf euch. Irgendwann wird er nicht mehr warten als Bräutigam, sondern da wird er euch überraschen, sagt Jesus hier, wie wir auch im Gleichnis im Matthäus 25 mitbekommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, was nicht nur der Wille Gottes ist, sondern auch, was sind auch die Strategien des Feindes, um auch mich in meinem Leben wegzuzerren von der Quelle. Hast du dir schon mal überlegt, wie der Feind in deinem Leben versucht, dich vom Baum des Lebens wegzuzerren? Ich glaube, jeder in diesem Raum, egal was deine Biografie ist, wenn wir zumindest ehrlich sind, wir haben in unserem Leben Bereiche, wo der Feind eben nicht Copy-Paste, sondern wo er genau weiß, hey, dich kann ich dort wegzerren. Ich glaube, dort müssen wir einhaken. Es muss nicht das sein wie hier, wo die Gemeinde einfach völlig apathisch und irgendwann dann wirklich weg war. Jesus zeigt uns ja in diesen 10 Schreiben die verschiedenen Situationen auch auf. Die war in jeder Gemeinde wieder etwas anders, oder? Aber was sind die Strategien auch, wo du erkennen kannst, hey, da muss ich wirklich nicht nur vorsichtig sein, sondern da muss ich nah bei Jesus sein, dass ich wirklich auch eben nicht weggezogen wäre. Dort muss ich einstehen, dort muss ich vielleicht wirklich auch mehr kämpfen, weil es geht hier auch um einen Kampf, oder? Und das handelt die ganze Offenbarung und das handelt auch, was Jesus dann auch weiterhin sagt. Und interessant ist auch im 1. Timotheus, sagt Paulus zum Timotheus, der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwandern und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind und von scheinheiligen Lügnern propagiert werden, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Wenn wir die Offenbarung studieren und das Neue Testament, dann werden wir immer wieder auch mit dieser Realität konfrontiert. Und die Gemeinde in Sardes war genau in diesem Boot drin, vom Abfall. Also wenn Jesus hier spricht, hey Leute, ihr seid zwar äußerlich lebendig oder er kommt rüber als lebendig, aber eigentlich seid ihr tot, dann hat es eben mit dem Abfall zu tun, nicht mehr am Herzen des Vaters zu sein, nicht mehr am Baum des Lebens zu sein bei Jesus. Und das ist etwas, das eigentlich sich auch im Neuen Testament immer wieder uns zeigt, auch diese Gefahr des Abfallens. Hast du schon mal von dem gehört, dass Christen auch abfallen? Also da spricht Paulus nicht von irgendwelchen Menschen, die ohne Gott leben, da spricht Paulus von Menschen, die mit Jesus mal angefangen haben, oder? Die Gemeinde in Sardes hat mit Jesus angefangen, die waren im Leben, aber sie waren nicht mehr dort. Und wir sind in dieser letzten Zeit, wo wir drin sind, werden wir mit dieser Realität auch konfrontiert, des Abfalls. Nicht, wir sollen uns, glaube ich, nicht fürchten, aber nicht einfach, oh nein, das gibt's nicht, es gibt Abfall. Also Abfall nicht im Sinn von Müll, sondern wegfallen von Gott. Versteht ihr? Ich habe schon viele Christen abfallen gesehen, zum Teil gute Freunde. Die mal angefangen haben, aber die nicht mehr unterwegs sind. Weil irgendetwas, eben die Strategie des Feindes, kannst nicht sagen, pauschal ist immer das. Der Feind ist ein cleverer Feind. Und er weiß, was es braucht. Und dort wird er ansetzen. Und dort müssen wir wach sein. Die Offenbarung ist ein Weckruf zum Wachsein. Zum Wachsein im Geist, so dass wir eben den Siegeskranz und die große Hochzeit, die uns am Ende der Offenbarung geschildert wird, die große Hochzeit, hast du gewusst, es gibt eine große Hochzeit. Schon von der großen Hochzeit gehört. Die ist noch größer als meine Hochzeit war vor 20 Jahren oder wann immer du geheiratet hast. Es gibt noch eine größere Hochzeit. Und diese wartet auf uns. Sie wartet auf diejenigen, die eben ihre Leben am Puls des Königs nicht nur gelebt haben für eine Zwischenzeit, sondern bis zum Ende, die das Ziel durchlaufen haben. Es ist der Siegeskranz für diejenigen, die auch treu sind. Es ist völlig unpopulär, in der heutigen Zeit über solche Dinge zu reden, oder? Wir reden noch über gute und schöne Dinge. Es ist nicht so. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, auch in welcher Zeit wir stehen. Es ist wichtig, dass wir die Zeit erkennen, wo wir drin sind. Weil wenn wir die Zeit nicht erkennen, Jesus sagt, hey, ja, ihr schaut einfach so ein bisschen aufs Wetter und die Wolken, erkennt die Zeit. Erkennt die Zeit. Erkennst du die Zeit, wo du drin bist, wo wir drin sind, wo wir als christliches Zentrum drin sind, wo wir als Gesellschaft drin sind. Spannend hat mir jemand einen Artikel zugesandt, der kürzlich im 20 Minuten war, hast du ihn auch gelesen, wo ein Freund, der fünf oder sechs Kreditkarten gesmashed hat, sich gedacht, okay, ich habe es nicht mehr im Griff, ich lasse mir jetzt den Chip unter die Haut eintätowieren. Kann auch so bezahlen. Ist kein Joke. Die Offenbarung spricht auch von dem. Es wird kommen. Es kommt bereits, es ist bereits da. Sind wir wach? Bist du wach? Ich habe keine Angst vor dem. Angst ist nicht vor dem Herrn. Ich habe keine Angst vor dem. Ich weiß, worin ich gegründet bin. Aber ich soll meine Augen und Ohren öffnen. Weil wir werden noch Zeiten erleben, wo wir gefordert werden, in unserem Glauben zu stehen und uns zu entscheiden, lasse ich mir dann irgendwann auch etwas unter die Haut tätowieren. Es kann vielleicht noch eine Zeit gehen. Aber wir sind voll auf diesem Stream drin. Bist du bereit? Bist du bereit für die große Hochzeit? Und Jesus sagt am Schluss zur Gemeinde, aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Die Kommentatoren, die diesen Brief kommentieren, die Theologen, haben gesagt, das ist eine Gemeinde, wo Jesus nichts Positives sagt. Ich bin mit ihnen nicht einverstanden. Weil was Jesus hier sagt, ist sehr positiv. Er hat durchaus positive Worte für die Gemeinde in Sardes. Es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal im weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen und sie sind es wert, jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, und das ist ja auch noch speziell. Eigentlich sagt Jesus zum Gros der Gemeinde, hey Leute, Weckruf, Alarmsirene, aber er sieht eben, er pauschalisiert nicht. Ist auch eine Gefahr, wir pauschalisieren, oder? Es sind alle so, oder? Es ist einfach, die Gemeinde sind alle so, oder? Sie sind alle lebendig oder sie sind alle tot, oder? Jesus sagt, nee, 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 nee. Ich sehe es, weil ich sehe die Lebendigkeit nicht in ihrem Worship, ich sehe es nicht irgendwo, einfach irgendwo in ihrer Gemeinschaft, sondern ich sehe in jedes einzelne Leben hinein. Und ich sehe, in dieser Gemeinde gibt es eine Minorität. Es gibt auch Minoritätsgemeinden hier in der Schweiz, aber hier in dieser Gemeinde gibt es eine Minorität von denen, die eben sich nicht von diesem Geist der Apathie und der Gesellschaft und all dem, was in der ganzen Kultur vom Götzendienst, wo wir auch gehört haben, die letzten paar Male, sich nicht einlullen lassen. Sondern sie lassen sich nicht beflecken, sie lassen sich nicht irgendwo einfach vom Mainstream einnehmen, sondern sie bleiben mir treu. Sie sind weiß und sie bleiben weiß. Ja? Sie haben das Festgewand nie abgezogen. Das ist die Gefahr, wenn wir heiraten, oder? Ziehen wir das schöne Festgewand ab, aber ja, jetzt haben wir ja geheiratet, oder? Jetzt ziehen wir die Alltagskleider an, oder? So, wenn du draußen, wo immer du arbeitest. Aber weißt du, als Kirche, als Braut von Jesus, sind wir nie bestimmt gewesen, das Festgewand abzuziehen. Hast du dein Festgewand noch an? Oder hast du es abgezogen? Oder dir abziehen lassen? Wer hat dein Festgewand heute Morgen? Weißt du, ich kann jetzt sagen, oh, da hat es ein paar Damen, die sind wunderschön gekleidet, oder? Die sind im Festgewand. Aber Jesus interessiert es nicht, was du als Dame oder auch als Herr für schöne Kleider anhast, sondern Jesus sieht das Festgewand hier drin. Du dieses Festgewand hast. Ich sehe es nicht mit meinen physischen Augen, aber er sieht es. Er sieht unser Festgewand. Ja, und kannst du in den letzten Hudeln, oder? Zum Teil meine Freunde in Afrika, die hatten ja nicht so tolle Kleider zum Teil. Spielt keine Rolle für Jesus. Sondern er fragt, hey, was hast du für ein Festgewand an? Ist es mein Festgewand der Braut? Weil der Siegespreis kannst du nur im Festgewand empfangen. Kannst du nur im Festgewand empfangen. Und Jesus bestätigt hier diese auch Treuen. Und hey, ich stelle mir einfach vor, wie hart ist es, wenn der Mainstream der Gemeinde sich auf Dinge einlässt und sagt, hey, das ist doch toll, gehen wir an die Götzenfeier zusammen, bist du auch dabei? Oder komm, wir machen doch mal dies, machen da mal einen Ausflug da ins Rotlichtmilieu. Bist du auch dabei? Ist das, was stattgefunden hat in diesen Gemeinden? Du sagst, nein, ich bin nicht dabei. Ich lasse mich nicht beschmutzen. Das kann man einfach sagen, aber wenn du voll in diesem Sog drin bist, ist es eben anders. Das ist nicht einfach. Da braucht es wirklich diese Standhaftigkeit auch. Zu sagen, nein, ich lasse mich nicht einlullen. Ich lasse mich auch nicht in der Gemeinde von anderen, die eben den Weg so nicht gehen. Ich gehe meinen Weg treu weiter. Und für diese Minorität in Sardes war das sicherlich kein Zuckerschlecken. Deshalb bestätigt Jesus hier, hey, ich möchte euch das sagen. Ich sehe, dass ihr nicht einfach dem 0815-Schema folgt, sondern ich sehe, wie ihr kämpft, wie ihr dranbleibt, wie ihr euch eben nicht habt beschmutzen lassen mit all dem. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich auch einladen. Ich war ja letzte Woche nicht dabei, aber ich glaube, so was ich empfinde, dass Jesus einfach auch einen Weckruf sagt, hey, komm zurück, ob in einem Ballon, oder komm zurück an meine Quelle, komm zurück an mein Herz, komm zurück auch in diese Begeisterung, die eben nicht rein äußerlich messbar ist, sondern es hat diese neue oder diese wiederkehrende Hingabe zu Jesus. Zu seinem Leben ein Ja zu haben, zu seinem Puls zu kommen. Für das sind wir geschaffen, für das sollen wir leben und für das sind wir bestimmt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du am Baum des Lebens eingebunden? Lebst du im Leben von Jesus? Hast du das Leben von Jesus? Hast du das Festgewand in deinem Leben noch an? oder hast du es abgezogen? Oder dir abziehen lassen? Ich glaube, Jesus ruft heute Morgen Menschen, dass sie zurückkommen zum Bräutigam, dass sie zurückkommen in die Festgemeinschaft des Königs, dass sie sich neu bekleiden mit Leben, mit Leben, zurückkommen zum Leben. Wo stehst du heute Morgen? Wo stehst du in deinem Leben? Bist du verwurzelt? Bist du eingebunden? Lass den Heiligen Geist einfach auch zu uns sprechen. Hey, ich träume nicht von einer Kirche, die einfach äußerlich laut und lebendig daherkommt. Ich habe es gern laut, aber ich suche nicht etwas, das einfach oberflächlich etwas vortrügt, das nicht ist. Ob in meinem persönlichen Leben oder auch für uns als Leib von Jesus hier an diesem wunderbaren Ort. Jesus ruft uns, Freunde, in eine Lebendigkeit, die tiefer geht, als wie wir anbeten, wie wir beten, sondern er sucht eine Lebendigkeit, die wahrscheinlich gar nicht sichtbar ist für uns Menschen, weil er in unsere Herzen sieht, wo er sieht, wo der Pulsschlag in meinem Leben ist. Ob dieses Begeistertsein tiefer geht als einfach in Formalitäten, wie ich Dinge tue als Christ. Ich lade dich ein, wenn du Jesus auch heute Morgen noch nicht persönlich erfahren hast als dein persönlicher Retter, als dein Bräutigam, dann lade ich dich ein heute Morgen, dass du zu dem kommst, der dich liebt, der sein Leben, wir haben es gesungen zuvor, der sein Leben für dich gab, dass du leben kannst. Und für einige oder für Einzelne, glaube ich, ist sein Ruf von Jesus, komm zurück zu mir. Komm zurück zu meiner Quelle. Komm zurück zu den Anfängen, auch in deinem Leben, wo mal anders war, wo du mal anders unterwegs warst, als du jetzt bist. Komm zurück. Wenn du heute Morgen hier bist, und kein Festgewand anhast, das rein und unverschmutzt und strahlend ist, dann rufe ich dich, nicht in meinem Namen, aber im Namen von Jesus, dass du zu ihm kommst, weil er möchte dir sein Festgewand geben. Er möchte dich zum Leben rufen, zum Leben zurückrufen. Ich glaube, Jesus ruft. Ich hatte ein Bild zuvor, es war wie nicht einfach so ein leises Rufen, sondern es war Jesus mit einem Megafon. Und er rufte so, dass eben niemand sagen konnte, oh, ich habe es nicht gehört. Er ruft, glaube ich, heute wirklich auch, nicht mit einer lauten Stimme, aber mit einem Megafon, das in unserem Herzen anklingt. Komm zu mir, zum Bräutigam. komm zum Leben. Wenn du merkst, dass du heute einen Schritt machen sollst, und der Heilige Geist dir wirklich auch zeigt, doch, da möchte ich, dass eine Veränderung geschieht, die nur er tun kann, dann lade ich dich ein, dass du kommst, dass du dich auch beim Ministry-Team meldest, dass wir für dich beten können, dich segnen können und dass dir der Bräutigam als Bräutigam begegnen darf. Ich glaube, es ist auch noch jemand da, du hast ein Problem mit deiner Schulter. Ich weiß nicht, ob es die rechte Schulter ist, da hast du Schmerzen, da ist eine Verletzung oder bist du eingeschränkt und ich habe gesehen, wie Jesus dich heilt. Da lade ich dich auch ein, dass du kommst und das, was Jesus am Kreuz für dich vollbracht hat, an Heilung auch empfängst.